Willkommen zum Autoreifer-Sex-Podcast. In der heutigen Sonderfolge wollen wir das Hörspiel Die weiße Schmugglerjacht von TKKG besprechen. Es ist eine recht besondere Folge. Zum einen ist sie sehr global. Wir haben auf zwei Kontinenten und in vier weit voneinander verstreuten Städten Handlungsorte, zumindest im Buch. Tarzan verliert seinen Namen und nennt sich um. Gabi wird entführt, aber insgesamt aus zwei verschiedenen Richtungen bedroht. Und ein Drogenschmuggler hat einen Plan zur Verschleierung, der im ersten Moment ziemlich intelligent klingt. Außerdem entkoppeln sich mit dieser Folge Buch und Hörspiel in der Reihenfolge. Das Buch hat Nummer 32, kommt direkt nach der Mondscheingasse. Das Hörspiel ist aber schon Nummer 38 und dazwischen sind ein paar Hörspiele, die aus Kurzgeschichten bzw. Taschenbüchern stammen. Buch und Hörspiel stammen aus dem Jahr 1985. Das Hörspiel dauert etwa eine Dreiviertelstunde und die erzählte Zeit sind ein Tag in Deutschland sowie dann ungefähr 24 Stunden in Rottos. Es passiert nämlich dort alles, bevor die TKKG-Bande überhaupt schlafen geht. Den Klappentext finde ich persönlich gut. Es wird erzählt, dass es eine unerwartete Einladung nach Rottos gibt, dass die TKKG-Bande dort in Abenteuer gerät. Es geht um Drogenschmuggel und Entführung. Und was ich ganz interessant fand ist, der wichtigste Punkt wird zum Schluss genannt, nämlich, dass Tarzan eben seinen Namen nicht mehr tragen will. Das passt ganz gut, weil bis zu Buch 32 hatten wir Drogenschmuggel in TKKG ja schon mal beim Paket mit dem Totenkopf, Entführung bei der Mondscheingasse. Insofern ist das für versierte TKKG-Leser und Hörer nichts Neues. Aber dass jetzt plötzlich ein Protagonist nicht mehr seinen Spitznamen tragen will, das ist natürlich der Knaller. Insofern fand ich es dramaturgisch ganz gut, dass das zum Schluss genannt wird. Auf dem Cover sehen wir eine Szene in Rhodos. Es ist Nacht, der Vollmond ist am Himmel. Man sieht im Hintergrund eine Yacht und davor zwei Menschen. Einer wird gerade von dem Mann dahinter mit einem Knüppel niedergeschlagen. Das ist eine Szene, die gibt es so im Buch ziemlich am Ende, als nämlich die entführten Mädchen befreit werden sollen. Das ist ein Crewmitglied von Baker, der zuschlägt. Im Hörspiel ist es ja anders. Da überwältigt ja Tarzan den entsprechenden Ganoven-Matrosen. Insofern passt das Cover jetzt nicht ganz zum Hörspiel. Wir starten ungewöhnlicherweise nicht in der Millionenstadt, sondern in Tarzans Heimatstadt. Es sind nämlich Sommerferien und er ist zu seiner Mutter gefahren.
Tarzan hat sich sehr darauf gefreut, in den Ferien jetzt endlich mal wieder Zeit mit seiner Mutter verbringen zu können. Aber leider hat sie gerade wieder sehr viel Arbeit und nicht wirklich so viel Zeit für ihn. Deshalb langweilt er sich. Im Buch überlegt er sich auch, ob er seine alte Freundschaft mit einem gewissen Kai-Uwe Seckelmeier nochmal aufleben lassen soll. Mit dem irgendwie was unternehmen. Leider ist er aber auch verreist und gar nicht verfügbar, sodass Tarzan sich einfach langweilt, weil es liegt ihm einfach nicht, sich in den Garten zu setzen und sich einfach nur zu sonnen. Er beschließt also, ins Kino zu gehen und sich endlich mal einen Tarzan-Film anzugucken. Und danach kommt er nach Hause und ist völlig entsetzt. Mit diesem halbfertigen Bodybuilder, der ja nur unfertig grunzen kann, will er nichts mehr zu tun haben. Dass er diesen Spitznamen trägt, das geht ihm jetzt komplett gegen den Strich. Er wird ab sofort jeden vermöbeln, der ihn noch Tarzan nennt. Diesen Spitznamen will er nie wieder hören. Ab sofort möchte er Peter genannt werden. Seine Mutter schlägt dann noch eine Alternative vor, denn wenn sich Tarzan jetzt nur noch Peter nennen lässt, müsste sich natürlich auch die TKKG-Bande praktisch in PKKG umbenennen. Um das T zu retten, könnte Tarzan ja seinen zweiten Vornamen benutzen, von dem er anscheinend gar nichts weiß. Frau Carsten scheint erstaunt darüber zu sein, dass Peter über seinen zweiten Vornamen gar nicht im Bilde ist. Es stünde doch schließlich in seiner Geburtsurkunde. Da frage ich mich auch, welcher 14-Jährige denn jemals seine Geburtsurkunde studiert hat. Jedenfalls stellt sich raus, nach Tarzans Großvater väterlicherseits hat er den zweiten Vornamen Timotheus erhalten. Den könnte man doch prima abkürzen zu Tim. Und damit hätte Peter jetzt einen neuen Spitznamen wieder mit T und die TKKG-Bande könnte ihren Namen behalten. Damit ist Peter einverstanden und beschließt jetzt sofort allen Leuten mitzuteilen, ab sofort soll er bitte unter dem Namen Tim bekannt sein. Ich finde es eigentlich ganz gut gemacht, dass hier in der Handlung ein Grund genannt wird, warum Tarzan diesen Spitznamen jetzt nicht mehr tragen will. dass das Vorbild so runtergemacht wird, ist vielleicht, naja gut, ein kleiner Seitenhieb darauf, dass der Name anscheinend nicht mehr benutzt werden durfte. In der Realität ist der Hintergrund wohl, dass Tarzan ein markenrechtlich geschützter Begriff war und dass Pelikan oder Europa oder wer auch immer mit TKKG jetzt Geld verdient hat, keine Lust hatte, Lizenzgebühren für diesen Namen zu zahlen. Was mir nicht ganz klar ist, ist, warum das für die ersten 31 Bände offensichtlich kein Problem war. Ob da die Lizenzgebühren bezahlt wurden und die den TKKG-Machern jetzt zu teuer geworden waren oder ob der Rechteinhaber der Tarzan-Markenrechte die TKKG-Bande bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte und jetzt erst aufmerksam geworden ist und Lizenzgebühren verlangt hat. Oder möglicherweise auch nur den TKKG-Machern die Möglichkeit bewusst wurde, dass der Markeninhaber irgendwann Lizenzgebühren würde haben wollen und sie dem zuvorkommen wollten. Das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr recherchieren. Ich meine, irgendwann in irgendeinem Podcast was darüber gehört zu haben, aber das habe ich jetzt leider nicht mehr so richtig im Kopf.
Was ich bei Kai-Uwe Seckelmeier ganz interessant fand, ist, wir haben jetzt hier einen Freund von Tarzan, der nichts mit der TKKG-Bande zu tun hat. Und da ist mir sofort natürlich Volker Krause eingefallen aus Band 2, dem blinden Hellseher, der ja auch ein Freund von Tarzan war. Den kannte auch Karl. Wir wissen ja auch, dass Gabi öfters mal Freundinnen hat, die oft auf die Mädchenschule gehen, die sie ja früher auch besucht hat. Auch da haben wir Freundinnen, die nichts mit TKKG zu tun haben. Aber weitere von Karl als Volker Krause oder überhaupt mal andere Freunde von Klößchen, die sind mir jetzt nicht bekannt. Was allerdings ganz nett ist, dass nicht nur Tarzan sich diesen Tarzan-Film in seiner Heimatstadt anschaut, sondern Willi im Buch auch eine Alleinszene bekommt, die nichts mit irgendeinem Fall zu tun hat. Er geht nämlich auch ins Kino in der TKKG-Millionenstadt, schaut sich auch diesen Film an, ohne dass die beiden voneinander wissen. Einfach nur, um herauszufinden, ist das ein Film, den Willi vielleicht seinem Freund Tarzan empfehlen könnte. Und auch Willi kommt ganz fuchsteufelswild nach Hause und sagt, diesen Film schweige ich tot, das tue ich Tarzan nicht an, sonst reißt er wahrscheinlich das Kino nieder. Fand ich ganz nett, dass Willi mal eine Szene ganz alleine kriegt, das ist sonst sehr selten. Es gibt natürlich Willi-Allein-Szenen, die haben aber meist noch was mit dem Fall zu tun, wie zum Beispiel später ja bei Alarm Klößchen ist verschwunden, als er vom Internat nach Hause kommt und die beiden Einbrecher ertappt oder auch ganz, ganz viel später bei der tödlichen Kaffeefahrt, also beim Zahnarzt war und dort eine Frau findet, die mit Placebo-Pillen übers Ohr gehauen worden ist. Auf jeden Fall will Tarzan jetzt ja seinen Freunden mitteilen, wie er in Zukunft genannt wird. Die kriegen das schriftlich. Im Internat will er einen Aushang ans schwarze Brett machen. Und das Schreiben des Briefes fand ich ganz interessant. Tarzan hat nämlich zu Hause bei seiner Mutter eine Reiseschreibmaschine und er schreibt jetzt einen Brief mit 2 Durchschlägen. Persönlich habe ich jetzt noch nie einen Brief mit Durchschlägen bekommen, schon gar nicht von Leuten, die ich irgendwie näher kannte. Aber das fand ich ganz nett gemacht. Und auf den Brief von Gabi schreibt er handschriftlich noch einige Dinge drauf, die niemanden sonst angehen. Sofort eintüten, ab zum Briefkasten und als er gerade zurückkommt, klingelt das Telefon und wer ist dran? Gabi. Denn die TKKG-Bande hat eine Einladung bekommen, dass sie Ferien in Rhodos machen könnten. Das passt natürlich allen super. Denn für Tarzan begannen die Ferien, wie du ja schon gesagt hast, ziemlich langweilig zu werden und den ganzen Tag an seinem Modellflugzeug basteln, das hat ihn auch geistig und körperlich nicht wirklich ausgefüllt. Interessant hier ist, dass wir im Buch noch ein paar Informationen weiterbekommen. Wir wissen ja zum einen, jetzt aus dem Hörspiel schon, Karl hat einen Verwandten, nämlich eine Tante namens Susie, die hat einen reichen Amerikaner geheiratet, Roswell P. Baker, und der schippert im Moment gerade im Mittelmeer rum und ist auf Rhodos. Und die Tante möchte unbedingt ihren Neffen nochmal sehen, den sie schon jahrelang eben nicht mehr gesehen hat. Karl hat aber natürlich gesagt, ich komme, aber nur, wenn meine Freunde auch mit dürfen. Die TKKG-Bande hält ja zusammen wie Pech und Schwefel und deswegen dürfen jetzt alle kommen. Tante Susanne ist die Schwester von Karls Mutter und sie hat den Geburtsnamen Frankenau, ergo Elisabeth Vierstein hieß eigentlich Frankenau und hat den Namen von Herrn Vierstein angenommen, als sie geheiratet haben. Das hat auch Susanne Carsten gemacht, denn der Timotheus-Großvater ist der Großvater väterlicherseits. Wie jetzt die Namensgebung bei den Glockners oder bei den Sauerlichs ist, das haben wir nicht rausgefunden.
2 Tage später versammelt sich die TKKG-Bande auf dem Flughafen der Millionenstadt, um zusammen nach Rhodos zu fliegen. Sie haben offensichtlich alle ihre Ferienpläne kurzfristig anpassen können. Von Tarzan, beziehungsweise jetzt Tim, wissen wir ja schon, dass seine Mutter im Moment keine Zeit für ihn hat. Deshalb kommt es ihm ganz gut zu Pass, dass er hier jetzt anderweitig mit Action versorgt wird. Karl ist klar, der ist ja die Hauptperson, die von seinen Verwandten eingeladen wird. Bei Gabi ist es so, dass auch die Glockners dieses Jahr keine Urlaubsreise geplant haben, weil der Kommissar ebenso wie Frau Karsten zu sehr eingespannt ist und keinen Urlaub kriegt. Und bei Klößchen ist es so, dass er eigentlich mit seinen Eltern wieder ins Palasthotel nach Marbella fliegen sollte, so wie in der gleichnamigen Folge. Aber er zieht es vor, die Ferien mit seinen Freunden zu verbringen. Da erwartet er einfach mehr Action, denn wie er im Buch selber sagt, dieses Jahr ist nicht damit zu rechnen, dass es wieder Banditen im Palasthotel geben wird. Von dem Gutschein, den die TKKG-Bande im letzten Jahr bei diesem Fall im Palasthotel erhalten hat, ist jetzt keine Rede mehr. Der scheint auch nicht eingelöst worden zu sein, obwohl jetzt schon ein Jahr später ist. Da haben wir wieder so ein Paradox aus der TKKG-Serie, dass irgendwie Fälle schon ein Jahr oder noch länger her sind, die Freunde aber trotzdem immer noch in der 9. Klasse hocken. TKKG bereiten sich jetzt also aus Einchecken vor. Es gibt ein bisschen Geplänkel über Willis neuen prächtigen gelben Koffer und er prahlt noch ein bisschen mit seinem tollen Messer rum, mit dem er auf Haijagd gehen will auf Rhodos. Dieses Messer ist irgendwie ein Gegenstand, der in dieser Folge öfters mal erwähnt wird. Klößchen hat ja in einigen Folgen so ein paar Sachen, die er penetrant ständig immer wieder ins Gespräch einwirft, die ein bisschen nervig sind. Ich denke da zum Beispiel an die Batterien, die Klößchen zumindest im Buch vom Dynamit im Kofferraum ständig erwähnt. Oder auch sein Buch Die rasende Hängematte, die ja auch im Hörspiel von der Nacht des Überfalls inflationär häufig auftaucht. Tim macht ihm jedenfalls klar, dass er dieses Messer doch auf gar keinen Fall mit ins Flugzeug nehmen kann. Das sollte er eigentlich wissen. Schließlich ist die TKKG-Bande ja schon zweimal zusammengeflogen. Das spielt halt an auf die Flüge nach Hammamet in den Bettelmönchen und eben nach Marbella ins Palasthotel im letzten Jahr. Und Klößchen sagt ganz lapidar, naja gut, ich werde die Situation entschärfen, indem ich das Messer einfach beim Einsteigen vorzeige. Interessant finde ich, dass hier offenbar zumindest eine Weiterentwicklung gegenüber unserer Lennet-Folge stattgefunden hat. Bei Lennet und die Astronauten konnte der Geheimagent ja noch fröhlich mit seiner Schusswaffe ins Flugzeug spazieren und hat sich erst nach dem Einsteigen Gedanken gemacht, was wäre eigentlich passiert, wenn irgendjemand diese Waffe gesehen hätte. Hier ist es jetzt so, dass Messer wohl offenbar in Flugzeugen schon verboten sind. Dass ein bloßes Vorzeigen beim Einsteigen irgendwas daran ändert, dass er das Messer nicht mitnehmen darf, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie das 1985 geregelt war. Möglicherweise gab es da noch eine Kulanzregelung, dass das Messer einfach in Verwahrung genommen wurde von den Stewardessen und nach der Landung Klößchen wieder ausgehändigt wurde. Heutzutage ist es auf jeden Fall so, dass Klößchen genau zwei Möglichkeiten hat, sich komplett von dem Messer zu trennen und es zu entsorgen oder es irgendwie kostenpflichtig aufbewahren zu lassen auf dem Flughafen oder möglicherweise vielleicht per Post an seine Heimatadresse zu schicken. Auf Rhodos kann er es auf jeden Fall nicht benutzen, weil es da einfach nicht ankommen wird. Im Buch wird es dann so gehandhabt, dass Willi anscheinend wirklich sein Messer irgendwo vorzeigt und die Fluglinie dann folgendermaßen verfährt. Sie nimmt das Messer an sich, gibt es praktisch als aufgegebenes Gepäck auf, sodass es im Frachtraum mit nach Rhodos fliegt, Klößchen in der Kabine also keinen Zugriff darauf hat, aber trotzdem in Rhodos sein Messer dann wieder ausgehändigt bekommt. Und die Stewardessen haben damit nichts zu tun. Wie gesagt, es ist im Frachtraum als aufgegebenes Gepäck transportiert worden. Zu dem Messer hätte ich auch noch eine persönliche Anekdote. Bei einem Urlaub auf den Kanaren ist es mir nämlich auch passiert, dass ich beim Wanderurlaub halt ein Taschenmesser in meinem Rucksack hatte, wenn man halt bei einer Brotzeit sich mal einen Apfel schneiden wollte oder sowas. Das Taschenmesser war einfach im Rucksack irgendwo unten verstaut und auf dem Rückflug habe ich erst, nachdem ich die Koffer aufgegeben hatte, gemerkt, Mist, ich habe noch das Taschenmesser im Rucksack, der eben als Handgepäck gedacht war. Das könnte Ärger geben. habe nicht daran gedacht, das irgendwo aufbewahren oder heimschicken oder sonst was zu lassen, sondern dachte mir, na gut, da hängen jetzt keine großen Werte dran. Ich werde dieses Taschenmesser einfach los. Ich schmeiße es in den nächsten Mülleimer und gut ist, dann kriege ich keinen Ärger. Das Problem war allerdings, dass in der Abflughalle des Flughafens überhaupt keine Mülleimer vorhanden waren. Ob das jetzt auch irgendwie eine Sicherheitsmaßnahme ist, weiß ich nicht. Jedenfalls musste ich die Abflughalle nochmal verlassen und draußen vor der Tür an der Bushaltestelle habe ich dann endlich einen Mülleimer gefunden, wo ich mein Taschenmesser lassen konnte. Was ich übrigens auch noch bemerkenswert fand, ist, dass die TKKG-Bande hier komplett alleine, ohne irgendwie erwachsene Begleitpersonen, wie selbstverständlich nach Rhodos fliegt. Aber ich habe nachgeschaut, es gibt die Möglichkeit für Kinder ab 5 Jahren alleine, also ohne Erziehungsberechtigten, zu fliegen, sofern sie den Begleitservice der Fluglinie dazu buchen. Und ab 12 ist dieser Begleitservice nur noch fakultativ. Das heißt, ab 12, wenn die Eltern ihre Kinder für selbstständig genug halten, dürfen Kinder einfach unbegleitet durch die Weltgeschichte fliegen, sofern sie eine Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten vorweisen können.
Den Flug bekommen wir im Hörspiel jetzt nicht aktiv mit. Im Buch gibt es eine Szene. Auf jeden Fall in Rhodos angekommen, müssen sie natürlich zuerst mal ihr Gepäck mitnehmen. Und ganz lustig, Klößchens Messer kommt als allererstes aufs Gepäckband. Es ist nämlich in einer durchsichtigen Tüte. Und er greift es, geht zurück, denkt, jetzt muss er auf seinen Koffer warten. Und das zweite Gepäckstück, was kommt, ist just ein gelber Koffer. Klößchen schnappt ihn sich, haut ab und ist zufrieden, dass er jetzt nicht mehr da warten muss. Die TKKG-Bande geht dann in ihr gebuchtes Hotel und Willi will seinen Koffer aufmachen, merkt aber, irgendwie geht das nicht. Er kriegt den Koffer einfach nicht auf, sein Schlüssel passt nicht, außerdem sieht der Koffer auch anders aus, er hat Schrammen. Dann schaut er nach, auf dem Anhänger steht ja gar nicht mein Name, sondern da steht Elias Kabbala mit einer Adresse in Rhodos. Ich fand das im Buch so ganz gut erklärt, denn in dem Moment, wo Glößen seine Tüte nimmt und es kommt ein gelber Koffer, wird er wahrscheinlich denken, das hätte ich damals wohl auch gemacht, okay, meine Dinge kommen zuerst und deshalb im Flughafen gar nicht auf den Adressanhänger gucken, was man ja eigentlich macht. Sie wissen also, sie haben einen falschen Koffer und die anderen haben bemerkt, dass es noch weitere gelbe Koffer gibt, nämlich zum Beispiel ein deutsches Ehepaar, das das Zimmer nebendran im selben Hotel hat. Die hätten auch einen gelben Koffer. Das sind nämlich die Uhls. Sie gehen dann also rüber und klären das Missverständnis auf. Dietmar Uhl, der die Tür öffnet, ist total perplex, das hat er noch gar nicht gemerkt. Er raunzt seine Frau an, warum die das auch noch nicht gemerkt hätte. Auf jeden Fall kriegt Willi seinen Koffer, denn die Uhls haben seinen. So, Uhl streckt dann die Hand aus, so stelle ich mir das bildlich immer vor, und will halt den anderen Koffer haben. Aber auf dem steht ja Elias Kabbala drauf und nicht Uhl. Insofern geben die TKKG-Bande ihm den Koffer nicht, sind ein bisschen patzig, sagen ihm, er kann ja dann bei Kabbala anrufen, die Nummer findet er ja bestimmt im Telefonbuch, und düsen ab.
Ich fand das hier im Hörspiel schon ein bisschen ungewöhnlich für TKKG, dass sie so abweisend sind und so unfreundlich, dass sie dem Herrn Uhl nicht zumindest die Telefonnummer oder die Adresse vom Kofferanhänger von diesem Elias Kabbala geben, sondern einfach lapidar auf das Telefonbuch von Rhodos verweisen. Das war mir ein bisschen unklar, warum sie hier so schnippisch und biestig gegenüber dem Uhl sind.
Vielleicht erklärt sich das so ein kleines bisschen mit der Vorgeschichte, die es auch im Buch noch gibt. Es gab nämlich in der TKKG-Millionenstadt eine Begegnung zwischen Katrin Uhl, also der Ehefrau von Dietmar Uhl, und Gabi. Gabi war mit ihrem Hund Gassi und die Frau war ganz eklig zu Oskar. Insofern sind natürlich Frau Uhl und wahrscheinlich Herr Uhl dann auch bei der TKKG-Bande nicht gut gelitten. Vielleicht war das so eine kleine Rache. Zurück im Zimmer der Jungs ruft Tim dann bei Kabbala an, denn er will natürlich den Koffer zurückgeben zum rechtmäßigen Besitzer. Und der wird möglicherweise dann den Koffer von Uhl haben. Es meldet sich eine Amerikanerin namens Nancy. Sie kennt Herrn Kabbala gar nicht, aber der wohne da. Und sie verabreden, dass sie den Koffer vorbeibringen. Bevor sie aber das Hotel verlassen können, kommt jetzt Uhl, klopft an die Tür und erzählt ihnen eine Geschichte. Der Koffer gehöre nämlich eigentlich den Uhls. Zwar würde da Kabbala draufstehen, aber seine Frau hätte einfach vergessen, den Anhänger abzumachen und er möchte doch bitten, dass er seinen Koffer jetzt doch zurückkriegt. Tarzan wäre durchaus bereit, das zu tun, aber natürlich muss Ul dann ein bisschen was erzählen, was im Koffer ist. Kann er nicht einfach einem wildfremden Menschen, der so eine Räuberpistole von sich gibt, einen Koffer geben. Ul weiß natürlich nicht, wie die Farbe seiner Zahnbürste ist, wird auch dann recht schnippig. Tarzan kontert dann aber, wie ich finde, sehr gut mit der Bemerkung, dass wenn Ul doch Kabbala kennt, ja, dann könne er doch zu dem gehen und dort den Koffer abholen. Dann wäre es ja wirklich kein Problem, wenn die TKKG-Bande den dem Eigentümer geben, der auch auf dem Adressanhänger steht. Und dann knallt er ihm die Tür vor der Nase zu.
Nach dieser komischen Geschichte von Ul sind TKKG jetzt natürlich misstrauisch geworden. Möchten doch gern mal in den Koffer reingucken, was daran denn so wertvoll ist. Klößchens Schlüssel passt ja leider nicht, aber Tarzan schafft es irgendwie mit einer Nagelfeile das Schloss aufzuprökeln. Und sie schauen rein, eigentlich auf den ersten Blick relativ unauffälliger Inhalt. Allerdings finden sie in den Schuhen zwei Plastiktüten mit weißem Pulver. Und Gabi ist überzeugt, das sieht aus wie Heroin. Sowas habe ich letztens bei meinem Papi im Präsidium mal gesehen. Jetzt glauben TKKG auch Uls Plan zu durchschauen. Er hat also Rauschgift geschmuggelt, aber um nicht entdeckt zu werden, hat er an den Koffer eben erstmal ein fremdes Namensschild drangehängt, sodass er im Zweifelsfall im Zoll hätte erklären können, ach, da habe ich wohl den falschen Koffer gegriffen, ein Missverständnis, ein Irrtum, ich habe mit dem Inhalt überhaupt nichts zu tun, den Rauschgiftschmuggler müssen Sie irgendwo anders suchen, das ist bestimmt dieser komische Kabbala. TKKG wären nicht TKKG, wenn sie jetzt einfach das Rauschgift zur Polizei bringen würden. Nein, sie müssen natürlich selbst ermitteln. Das Rauschgift entziehen sie jetzt erstmal dem Zugriff der Rauschgiftschmuggler, indem sie es im Hotelsafe deponieren. Und dann machen sie sich aber auf zur Adresse von Elias Kabbala. Sie haben ja versprochen, den Koffer zurückzubringen. Und außerdem wollen sie sich den Kerl wohl mal angucken.
Nach einer Taxifahrt kommen sie dort an, aber Kabbala ist immer noch nicht da. Die Tür wird geöffnet von Nancy, mit der Tim ja am Telefon gesprochen hat. Sie spricht sehr gut Deutsch, denn sie hat eine Stiefmutter, die aus Deutschland kommt und hat das deshalb gelernt. Das Gespräch hier ist aber nur kurz, TKKG geben den Koffer ab und dann machen sie sich endlich auf in den Hafen, denn eigentlich sind sie ja da, um Roswell und Susie auf der All-Star, der Luxusjacht von Roswell P. Baker, zu besuchen.
TKKG machen sich also auf zum Hafen. Klößchen stöhnt schon wieder über die Hitze und kündigt an, bei Roswell angekommen, will er erstmal 10 Liter Limonade trinken. Karl darf ein bisschen klugscheißen über die Geschichte von Rhodos und referiert irgendwas über Sehenswürdigkeiten, ein Hirsch und eine Hirschkuh, die den Hafeneingang bewachen. Und als Klößchen sich mal wieder dumm stellt und fragt, warum die nicht einfach weglaufen, raunzt Karl ihn an, weil sie aus Stein sind, du 10 Liter Säufer. Außerdem flachsen sie noch ein bisschen darüber, wie sie denn die All-Star im Hafen überhaupt erkennen sollen. Aber es wird das größte und prächtigste Schiff sein und außerdem steht der Name ja schließlich dran.
Auf dem Schiff, nach einem ersten Kennenlernen, erzählt Roswell, warum er nach Rhodos gekommen ist. Er hat nämlich eine Sammelleidenschaft. Dolche und Schwerter mit historischem Kontext haben es ihm angetan. Jetzt auf Rhodos ganz konkret ist er auf der Suche nach Satans siebter Rippe. Das ist ein Dolch aus dem 16. Jahrhundert, der gilt als verschollen, aber ein Antiquitätenhändler namens Leophoros hat ihm diesen über verschwiegene Kanäle wohl zum Kauf angeboten. So einfach wird es aber nicht sein, denn es wird wahrscheinlich einen Bieterwettstreit geben. Es gibt noch einen zweiten Mann, der den Dolch auch haben will, ein Amerikaner namens Bridget. Das spielt im Hörspiel jetzt keine Rolle, im Buch taucht er später auf und bedroht auch Leute mit Waffen. Es gibt im Buch auch eine Szene jetzt in New York, das meinte ich am Anfang mit einer globalen Folge, denn ein Ganove, den Bridget beauftragt hat, überfällt einen Wissenschaftler und der teilt ihm mit, dass der Dolch wohl auf Rhodos ist und so erfährt Bridget das erst. Wir haben zu diesem Zeitpunkt im Buch also schon Handlungsorte in der Millionenstadt, in Tarzans Heimatstadt, auf Rhodos und jetzt auch noch in New York. Ziemlich viele Kilometer zwischen den Orten. Der Dolch ist aber nur ein Grund, warum Roswell und Susie hier sind. Der viel wichtigere Grund ist Roswells Tochter aus erster Ehe, Nancy. Sie ist gerade volljährig geworden, hat einen Verlobten und das wird höchstwahrscheinlich ein Gauner sein. Er hat schlechten Einfluss auf Nancy und Roswell vermutet, dass der Gauner sich nur an die Tochter herangemacht hat, um irgendwann mal zu Roswell zu kommen und zu sagen, gib mir Geld, dann lasse ich deine Tochter in Ruhe. Und dann erzählen TKKG ganz überrascht, dass sie eine Amerikanerin, die Deutsch spricht, die Nancy heißt, im Haus von Kabbalah kennengelernt hat. Die hat auch noch ein Muttermal auf der Wange. Das hat auch Roswells Nancy. Und dann sind die Bakers baff. Aber es geht noch weiter. Dann bringt nämlich ein Bote einen Brief zur All-Star. Und der Brief ist von Nancy. Sie bittet ihre Eltern, diese sollen nicht nach ihr suchen. Sie hat sich entschieden. Sie bleibt bei ihrem Verlobten Atanase Mitilini. Sie hofft, dass irgendwann die Bakers ihn in den Kreis der Familie aufnehmen werden. Das wird aber noch sehr, sehr lange dauern. Aber bis dahin ist Atanase derjenige, bei dem sie leben will und nicht mehr bei ihren Eltern.
Roswell allerdings ist überzeugt, dass dieser Brief mit Sicherheit unter dem Einfluss von Atanase entstanden ist. Er denkt ja überhaupt nicht daran, sich hier rauszuhalten und macht sich mit einem Teil seiner Crew auf den Weg zu dem Haus, das TKKG ihm bezeichnet, wo sie Nancy am Nachmittag gesehen haben. Für TKKG ist das nichts. Roswell schickt sie zurück ins Hotel. Allerdings wäre TKKG auch nicht TKKG, wenn sie jetzt einfach schlafen gehen würden. Sie ziehen sich zwar zurück zum Hotel, aber zufälligerweise führt ihr Weg sie dann auch am Haus von Kabbalah wieder vorbei. Und Roswell scheint sich irgendwie in der Altstadt verirrt zu haben, das Haus nicht wirklich sofort zu finden. TKKG bieten ihm an, ihn doch hinzuführen und somit sind sie jetzt doch bei dieser Begegnung mit Nancy, die Roswell geplant hat, dabei. Es kommt allerdings nicht zu einer Aussprache zwischen Roswell und seiner Tochter, denn an dem Haus von Kabbalah treffen sie jetzt nur auf einen Griechen, der da anscheinend sich in der Nähe rumtreibt oder vor der Haustür sitzt. Der stellt sich als Dragumi vor. Er wohnt hier, das ist sein Haus. Einen Elias Kabbalah kennt er nicht. Das muss ein Missverständnis gewesen sein. Auch wenn Nancy gesagt hat, dass der hier wohnt, damit kann Dragumi nichts anfangen. Der Koffer gehört ihm auch nicht. Da steht doch auch eine ganz andere Adresse drauf. Den Anhänger könnte er TKKG gerne nochmal zeigen. Er hat mit diesem Koffer also überhaupt nichts zu tun. Und Nancy, die das Ganze irgendwie aufklären könnte, ist auch nicht mehr da. Sie ist abgereist. Dragumi weiß nicht wohin. Er bietet nur an, er könnte Roswell vielleicht die New Yorker Adresse von Atanase nennen. Möglicherweise wäre sie da zu finden, aber ansonsten kann Dragumi hier überhaupt nicht weiterhelfen. Interessant fand ich, dass im Hintergrund dieser Szene ein Musikstück gespielt wird, was ich aus Fünf Freunde und dem Zigeunermädchen kenne, nämlich das, was kurz vor dem Abendessen mit diesem Fleischeintopf aus Hühnchen, Ente, Rindfleisch, Schinken, Kaninchen, Hase auch gespielt wird. Das habe ich sofort wiedererkannt. Nachdem Roswell hier also nichts erfahren hat, zieht er sich zurück. Und auf dem Rückweg zur All-Star erkennt jetzt aber einer seiner Besatzungsmitglieder den Mann wieder, der vorhin den Brief von Nancy auf die All-Star gebracht hat. Es kommt zu einer wilden Verfolgungsjagd, aber irgendwie entkommt dieser Typ, weil die Leute irgendwie über ihre eigenen Füße stolpern und im Handgemenge wohl auch Roswell irrtümlicherweise Tarzan eine über den Schädel zieht, statt dem flüchtenden Boten. Hier geht's also auch nicht wirklich weiter.
Nachdem das jetzt die Szene ist, in der dieser gelbe Koffer das letzte Mal vorkommt, wollte ich mal kurz ein bisschen über diesen Plan reden. Die Idee der Uhls, wir nehmen hier einen Koffer, machen einen fremden Anhänger drauf und wenn der Zoll dann merkt, da sind Drogen drin, sind wir fein raus, klingt im ersten Moment ja gut. Im Buch wird auch gesagt, das ist eine Idee von Dragumi und der ist da ganz stolz drauf. Lassen wir jetzt mal Fingerabdrücke auf Kleidungsstücken, Schuhen oder der Tüte mit den Drogen mal weg. Vielleicht waren die Uhls sehr vorsichtig. Ich habe mich als Kind nie gefragt, was das sollte. Das klang für mich echt klasse. Auch die Sache mit dem Anhänger, den Dragumi hier anbietet, den Kindern zu zeigen, dass der jetzt eine andere Adresse zeigt, das fand ich clever, weil dann ist klar, der gehört wirklich nicht ihm. Nur, was wollen denn die Ganoven mit diesem Plan eigentlich erreichen? Denn, Vorgriff aufs Ende, Dragumi ist natürlich ein Drogenschmuggler, der gehört dazu. Das heißt, auf dem Anhänger stand Elias Kabbalah, den gibt es nicht. Aber die Adresse, die drauf stand, ist das Haus, in dem einer wohnt, der zur Drogenschmuggelorganisation gehört. Ist das nicht ziemlich dämlich, die Polizei auf sich aufmerksam zu machen? Denn jetzt steht in der Akte nicht nur Uhl und Rauschgift und Kabbalah und Rauschgift, sondern auch Dragumi und Rauschgift. Klar, man kann ihm vielleicht nichts nachweisen, aber wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, eine Adresse und einen Namen anzugeben, den es nicht gibt, der in einem Haus liegt, das es vielleicht nicht gibt, oder zumindest ein Haus zu nehmen, was nichts mit der Organisation des Drogenschmuggels zu tun hat? Denn wenn die Polizei vorbeikommt, / der Zoll, dann hat ja Dragumi nichts davon, dass jetzt der Name Kabbalah da draufsteht. Er weiß jetzt von der Polizei, seine Drogen kommen nicht mehr zu ihm. Bringt ihm das was? Oder rechnet er damit mit dem Fall, der ja im Moment eingetreten ist, dass ein ehrlicher Finder den Koffer wirklich aus Versehen auf dem Flughafen vertauscht, dann den Koffer vorbeibringt und Dragumi so seine Drogen wieder hat, die sonst vielleicht irgendwo auf Rhodos verschwunden gegangen wären? Aber für diesen kleinen Fall das Risiko einzugehen, dass die Polizei von dem Namen des Drogenschmugglers weiß, das finde ich echt ziemlich blöde. Also der Plan, so toll er im ersten Moment klingt, ist eigentlich Blödsinn. Allerdings ist das von Stefan Wolf wiederum, wie ich finde, sehr gut gemacht. Denn um den 14-jährigen Mark hinters Licht zu führen, hat es ja gereicht. Der hat ja das alles als ganz toll angesehen damals. Das heißt, Wolf hat seinen Plan so kompliziert gemacht, wie er ihn für die Zielgruppe braucht. Ziemlich effizientes Schreiben. Wenn ich selbst Geschichten schreibe, dann mache ich es umgekehrt. Meine sind immer so sehr durchdacht und oftmals auch so ausführlich beschrieben, dass, wenn ich die nach längerer Zeit nochmal durchlese, denke, Mann, ist das langweilig. Dann streiche ich immer alles zusammen. Das heißt, Wolf hat ja eindeutig die bessere Methode gewählt. Zurück in der Handlung überlegen TKKG, was könnte man denn jetzt tun? Einen richtigen Ansatzpunkt haben sie nicht, aber die haben ja den Namen des Antiquitätenhändlers Leophoros. Und der Verkauf von einem historischen Dolch dieser Güte, das ist auch irgendwie nicht ganz legal. Jetzt ist Rhodos nicht so eine riesige Insel und die TKKG-Bande denkt, naja, es ist eine kleine Chance, vielleicht kennt ja dieser etwas shady Antiquitätenhändler auch andere Ganoven, vielleicht kennt er ja Athanase oder irgendwelche Schlupfwinkel, gehen wir mal hin und fragen nach. Das hat natürlich jetzt eine ganz geringe Erfolgswahrscheinlichkeit, aber das ist ja einer der Ermittlungsansätze von TKKG ganz häufig. Solange eine Chance von größer Null besteht, machen wir es. Und es ist ja in der Regel dann auch gut gegangen, beziehungsweise die 99 von 100 Malen, wo nichts rauskommt, die beschreibt Wolf nicht. Und das eine Mal, wo es klappt, nämlich hier auf Rhodos, da kriegen wir ein Buch. Sie gehen also zu dem Antiquitätenhändler, der ist aber auch nicht da. Dafür seine Tochter Satra, mit der sprechen sie und sie teilt ihnen mit, der Antiquitätenhändler käme morgen wieder zurück. Er sei auf dem Festland. Sie sollen doch bitte gegen 18 Uhr nochmal vorbeikommen. Dazu wird es allerdings nicht kommen, denn der Fall ist bis dahin schon geklärt. Rostwell erzählt aber jetzt nur, dass er wegen des Dolches da ist. Also er erzählt Satra nichts davon, dass sie eigentlich auf der Suche nach Nancy sind. Verspricht aber, dass er morgen vorbeikommt. Sagt aber auch noch, er wird den höchsten Preis zahlen, weil er weiß ja, es gibt auch noch diesen Konkurrenten Bridget. Leophoros soll den Dolch also niemand anderem als ihm verkaufen. Dann düsen alle ab.
Es scheint also für heute jetzt nichts mehr weiter zu tun zu bleiben. TKKG ziehen sich ins Hotel zurück und wollen schon schlafen gehen. Aber da kommt ein Anruf. Die Drogenschmuggler haben offenbar mittlerweile gemerkt, dass die Drogen nicht mehr in diesem ominösen Koffer sind. Und sie wollen natürlich ihren Stoff zurück. Es fällt sogar eine Morddrohung und Tim soll jetzt sofort an den Strand kommen und den Stoff übergeben. Dann würde der TKKG-Bande nichts weiter passieren. Nachdem er aufgelegt hat, erklärt Tim seinen Freunden, dass er glaubt, die Stimme von Uhl erkannt zu haben, aber er ist sich nicht ganz sicher. Es kommt natürlich überhaupt nicht für ihn in Frage, die Drogen wieder rauszurücken, aber an den Strand will er sich jetzt schon verfügen, allein schon um zu sehen, wer da auftaucht, ob das tatsächlich Uhl ist. Tim kommt also dieser Aufforderung nach, verfügt sich an den Strand und KK begleiten ihn, neugierig wie sie sind natürlich auch, beziehungsweise auch als Rückendeckung.
TKKK sind am Strand, aber da passiert im Hörspiel nichts. Im Buch ist es eine aktive Szene, denn die Ganoven haben wirklich den Plan gehabt, dass dort am Strand die Drogenübergabe erfolgen soll, aber auch im Buch hat Tarzan natürlich nichts dabei. Auf jeden Fall gehen TKKG dann wieder zurück und denken sich, was sollte das Ganze jetzt im Hörspiel? Warum sollten wir jetzt hier an den Strand gelockt werden? Und Tarzan wird dann plötzlich unruhig. Und weil er wohl näher an der Balkontür steht als an der Zimmertür und nach Gabi sehen will, flankt er einfach über den Balkon, über die Brüstung rüber an den Nachbarbalkon. Und das ist ja das Zimmer von Gabi. Im Hörspiel ist es ja total todesmutig. Da ist es nämlich der 10. Stock, wie Karl sagt. Im Buch ist es nicht ganz so hoch. Da ist es nur der 3. Mit ein bisschen Zögern geht er dann in das Zimmer von Gabi rein, denn sie hat ihre Balkontür offen gelassen und stellt fest, seine Freundin ist weg. Sie ist wohl entführt worden und dann ist ihnen im Hörspiel klar, warum sie denn da weggelockt worden sind. Im Buch ist die Entführung jetzt auch noch ein bisschen genauer beschrieben, da es ja im 3. Stock ist. Uhl ist rübergeklettert, so wie Tarzan auch, hat Gabi mit Chloroform betäubt. Dann haben sie Gabi an ein Seil gebunden und über die Brüstung des Balkons hinunter in den Hotelgarten gelassen. Dort haben Athanase, Satra und oder Dragumi gestanden, haben sie mitgenommen und so wurde Gabi entführt.
TKK sind jetzt natürlich komplett aufgescheucht, wollen auf jeden Fall irgendwas unternehmen, was ist ihnen vielleicht selbst noch nicht so ganz klar. Auf dem Hotelflur treffen sie jedenfalls auf das Ehepaar Uhl. Die tun komplett unschuldig, wissen angeblich von gar nichts. Und Tarzan ist schon drauf und dran, die durch den Wolf zu drehen und auszuquetschen, was sie denn mit Gabi gemacht haben. Aber da klingelt schon wieder das Telefon im Zimmer der Jungs. Diesmal ist Dragumi dran. Auch er droht schon wieder mit Mord, wenn er seine Drogen nicht zurückkriegt. Und Tarzan vertröstet ihn, sagt, naja gut, ich habe die Drogen in den Hotelsafe gelegt, da komme ich jetzt vor morgen früh nicht mehr ran. Und darauf lässt sich Dragumi ein und vereinbart einen Übergabezeitpunkt für morgen früh 9 Uhr. Sobald er dann die Drogen geprüft hat, wird er Gabi wieder freilassen. Tim lässt sich erstmal darauf ein. Also er sagt wohl, er will Gabis Leben nicht gefährden. Trotzdem hat er noch einen dummen Spruch auf Lager, was wir ja auch in unserer Folge über gefährliche Zitate schon mal erwähnt haben. Dass er hier irgendwie sich einen Spaß macht und als Dragumi fragt, was habt ihr euch denn dabei gedacht, die Drogen an euch zu nehmen, meint ja, wir dachten, sie würden uns ein Softeis spendieren. Das ist wahrscheinlich jetzt die andere Seite, die du gemeint hast, von der aus Gabi bedroht wird. Weil wenn man solche Freunde hat, braucht man echt keine Feinde mehr. Schon entführt und die Freunde gehen dann so provokant auf die Entführer zu, da hätte ich auch Angst um mein Leben. Nachdem Tim nun den Hörer aufgelegt hat, muss er natürlich trotzdem was tun, bis morgen 9 Uhr einfach abwarten und Gabi in Gefangenschaft schmoren zu lassen. Das entspricht ja überhaupt nicht seinem Naturell. Also beschließt er, wir gehen jetzt nochmal zu dieser Villa von Kabbala bzw. Dragumi. So ganz ist mir die Motivation nicht klar, warum er jetzt genau dahin will. Andererseits, er könnte A, die Stimme von Dragumi am Telefon erkannt haben, dann ist es klar, dass er dahin will. Oder er muss sich ja auch ausrechnen, woher wissen die Drogenschmuggler denn überhaupt, dass wir das Rauschgift an uns genommen haben. Das können sie ja nur wissen, wenn sie in diesen ominösen Koffer, auf dem Kabbala steht, mal reingeguckt haben. Und der steht jetzt eben auch in der Villa, in Anführungszeichen Kabbala, also bei Dragumi. Insofern ist es schon folgerichtig, dass sie da mal nachgucken wollen, ob sie irgendwo eine Spur aufnehmen können.
TKK sind an der Villa von Dragumi und beobachten, wie Satra rauskommt. Und wenn die aus der Villa der Drogenschmuggler kommt, dann gehört die auch dazu. TKK verfolgen sie bis zum Haus von Leophorus. Dann werden sie aktiv und unter Waffenandrohung drängen sie Satra in ihre Wohnung. Und dort klärt sich jetzt schon recht viel auf. Zum einen kriegt TKK den Dolch. Und zum anderen erfahren sie, dass Satra die Verlobte von Athanase ist. Und Baker mit seiner Befürchtung, dass Athanase nur mit Nancy spielt und sie als Geldmittel verwenden will, um Baker zu erpressen, vollkommen recht hatte. Gabi sei auf der Poseidon, das ist eine Yacht im Hafen von Rhodos, die gehört Dragumi, und auch Nancy sei dort.
TKK nötigen Satra jetzt also mit ihnen zur All-Star, zu Roswell zu gehen und dort ihre Aussage zu wiederholen. Das tut sie dann auch. Roswell sagt zu, dass er Satans siebte Rippe, also diesen Dolch, übernehmen wird. Er wird ihn Leophorus auch bezahlen, dann allerdings den griechischen Behörden übergeben, weil es sich ja um einen Kulturschatz handelt, der nicht einfach so außer Landes gebracht werden darf. Nun beschließt man, Gabi von der Poseidon zu befreien und bei der Gelegenheit auch Nancy mit zu befreien, denn Satra gibt hier jetzt auch noch an, auch Nancy wird mittlerweile dort festgehalten. Sie ist nämlich dahinter gekommen, dass Athanase nur mit ihr gespielt hat und somit ist sie jetzt praktisch Geisel, die nur noch dazu dient, Baker ein bisschen Geld aus den Rippen zu leiern. Satra bleibt nun in der Obhut eines Matrosen auf der All-Star zurück und Roswell, TKKG und das Besatzungsmitglied Joe machen sich auf den Weg zur Poseidon.
Und dort geschieht nun die Szene vom Cover. Ein Crewmitglied, das einzige, das im Moment auf der Poseidon sein soll, wird von Joe niedergeschlagen. Und die anderen rennen auf die Poseidon, befreien Nancy und Gabi. Und wir haben ein Happy End. Nancy hat nämlich jetzt auch mitbekommen, dass Athanase nicht wirklich in sie verliebt war. Und sie bleibt wohl jetzt bei ihren Eltern. Natürlich wird dann die Polizei verständigt. Die Heroinschmuggler werden verhaftet, aber Leophorus kann man nichts nachweisen. Er bleibt also auf freiem Fuß. Und damit endet die Geschichte.
Bei den Verbrechen sind wir hier in diesem Fall wieder breit aufgestellt. Und bei einigen Tatbeständen habe ich auch wieder meine Zweifel, wie man die werten müsste. Offenbar sind sich alle darüber einig, dass hier Rauschgift, also Heroin, geschmuggelt wurde. Auch wenn mir immer noch der Nachweis fehlt, dass dieses körnige Pulver, das Gabi glaubt, als Heroin identifiziert zu haben, auch tatsächlich Rauschgift darstellt. Also da hätte ich dann schon gerne von irgendjemandem, der sich damit auskennt, auch besser eine chemische Analyse, als einfach nur zu sagen, boah, das sieht aus wie Heroin, das ist bestimmt Heroin. Dann steht hier eine Erpressung im Raum. Athanase wollte ja von Baker Geld dafür, dass er Nancy in Ruhe lässt. Inwieweit das schon gediehen ist oder ob das nur ein Plan war, bin ich nicht sicher. Ich glaube, da ist Athanase noch nicht zur Tat geschritten. Das kann man ihm wahrscheinlich noch nicht zur Last legen. Dafür aber die Freiheitsberaubung an Nancy und die Entführung von Gabi. Wobei bei der Entführung von Gabi ja wohl auch die Uhls und Dragumi mit beteiligt waren. Leophorus scheint bei dem Rauschgiftschmuggel nicht beteiligt zu sein. Der ist wohl nur ein Hehler oder Schmuggler von Kulturgütern. Das kann man ihm laut Buch allerdings auch nicht nachweisen. Und inwieweit Roswell hier jetzt irgendwie in der Grauzone agiert, bin ich mir auch nicht sicher. Indem er Leophorus die Satans siebte Rippe abgekauft hat. Aber im Buch ist es wohl so, dass er kein Geld dafür bezahlt hat, sondern einfach nur mit diesem Dolch jetzt zur griechischen Polizei geht und dann nimmt das wohl alles so seinen Lauf. Allerdings muss ich hier TKKG auch mal wieder zum Vorwurf machen, dass sie gegenüber Satra auf jeden Fall Nötigung begehen, sie irgendwie bedrohen, bedrängen und praktisch eine Aussage von ihr erpressen. Und wie ich das in Anführungszeichen Sicherstellen des Heroins im Hotelsafe werten soll, weiß ich auch nicht. Das Ganze dem Zugriff der Rauschgiftschmuggler zu entziehen, okay, aber die Polizei außen vor zu lassen, Also da würde ich dann doch fast von Diebstahl ausgehen. Auch dabei, dass die Satans siebte Rippe ja praktisch Satra erstmal entwenden und diesen Dolch zu Roswell bringen, ohne dass da bisher Geld geflossen ist. Auch das riecht mir schwer nach Diebstahl. Ein paar Fragen sind bei mir nach dem Hörspiel auch noch offen geblieben, die allerdings möglicherweise das Buch klären kann. Was mir nicht so ganz klar war, ist, ob es diesen Elias Caballa jetzt wirklich gab. Ist es nur ein erfundener Name oder ist es wirklich ein Komplize der Rauschgiftschmuggler?
Soweit ich das Buch gelesen habe, gibt es Elias Caballa nicht. Das ist ein reiner Name, der auf dem Anhänger von Uhls gelben Koffer draufsteht. Nur die Adresse, die gibt es, wo Dragumi wohnt. Dass Nancy glaubt, dass es Caballa gibt, das erklärt sich dadurch, dass Athanase und Dragumi irgendwie halb betrunken mal über einen Caballa gesprochen haben, so als gäbe es diese Person wirklich. Nancy hat das belauscht. Und irgendwie kamen sie aus dieser Geschichte nicht mehr raus und haben deshalb davon geredet, dass Caballa ein Geschäftspartner von Dragumi sei. Jetzt würde natürlich Nancys Aussage, dass es Caballa wirklich gibt, wenn die Polizei davon erführe, Dragumis ganzen Plan, der Koffer, der jetzt hier bei uns ist, alles eine Verwechslung zunichte machen. Aber da Nancy ja selbst unter dem Radar leben muss, damit ihre Eltern sie in Rhodos nicht finden, sehen die Ganoven in der Hinsicht keine Gefahr.
Und was ich mich auch noch gefragt habe, wenn Leophorus in dieser ganzen Rauschgiftschmuggelsache nicht mit drin steckt, Was macht Satra dann eigentlich nachts in der Villa Caballa bzw. bei Dragumi, wo TKK sie ja überraschen und bis nach Hause verfolgen?
Warum Satra jetzt genau da ist, weiß ich auch nicht. Aber Satra ist ja die Verlobte von Athanase. Und, wie wir vom Buch her erfahren, ist Athanase der Boss der Drogenschmugglerorganisation. Dragumi und Uhl sind in dem Fall also nur Mitarbeiter. Insofern ist es vielleicht normal, dass sie abends bei ihrem Verlobten in der Villa ist, wo auch der andere Drogenschmuggler ist. Mein Fazit. Es ist eine sehr globale Folge, wie ich ja schon angesprochen habe. Handlungsorte über, ich glaube, 12.000 Kilometer verteilt. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Ich glaube, so weit verstreut waren TKKG in einem Fall selten bis gar nicht. Es ist auch interessant, sie sind zu Wasser, nämlich auf der All-Star. Im Buch wird auch beschrieben, dass sie Turns durchs Mittelmeer machen. Sie sind in der Luft. Im Buch gibt es eine aktive Szene im Flugzeug, wo Karl dann auch wieder einen kleinen Vortrag hält. Und auch eine interessante Parallele zu dem Banditen im Palasthotel. Denn die Uhls fliegen auch mit derselben Maschine nach Rhodos wie TKKG. Und das hat ja auch Luise Brachold bei den Banditen im Palasthotel gemacht. Und natürlich passieren auch einige Dinge zu Land. Den Softeisspruch fand ich auch lustig. Ich frage mich aber in der Szene mittlerweile echt immer, eigentlich bin ich froh, dass ich kein Freund von Tarzan bin. Man lebt hier dann doppelt gefährlich. Ich finde das Hörspiel von H.G. Francis gegenüber dem Buch sehr gut gekürzt. Es macht die Handlung wirklich knackiger. Im Buch gibt es einige Vorträge oder Halbvorträge von Karl, meist über terroristische Dinge. Er erzählt viel über Dolch, über Rhodos und auch über die Verwendung von Stahl. Und auch Satra hat eine längere Geschichte, wie der Dolch jetzt in die Hände von Leophoros gekommen ist. Da muss ich allerdings gestehen, das habe ich beim Buch überblättert, das hat mich einfach nicht interessiert. Insgesamt würde ich sagen, das Hörspiel kriegt von mir einen Daumen hoch, das Buch neutral.
Mein Fazit. Die Folge hat auf jeden Fall das Alleinstellungsmerkmal, dass hier eine Hauptfigur ihren Namen ändert. Sowas ist mir jetzt in keiner anderen Serie bekannt, das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches. Ansonsten finde ich, hat die Folge eigentlich nichts Besonderes. Alle Themen, die hier aufgegriffen werden, hat TKKG auch schon in anderen Folgen bearbeitet, zumindest mittlerweile, wo es eben über 200 Folgen gibt. Rauschgiftschmuggel zum Beispiel in Todesfracht im Jaguar. Dass Gabi entführt wird, ist nun wirklich ein wiederkehrendes Motiv. Die letzte Zählung, als ich mich mal nochmal damit beschäftigt habe, hat über 20 Entführungen von Gabi ergeben. Selbst, dass ein Koffer vertauscht wird, hat mittlerweile eine eigene Folge, der vertauschte Koffer. Und auch Kunstschätze, die geschmuggelt werden, sind jetzt nicht unbedingt nur in dieser Folge präsent. Man denke zum Beispiel an die Goldgräberbande. Die Weiße Schmugglerjacht ist bei mir eine von vielen Klassikerfolgen, die ich so halb auf dem Schirm habe. Der Anfang mit der Namensumbenennung und auch die Koffergeschichte ist mir noch ziemlich präsent. Aber spätestens, wenn Dragumi und Satra auftauchen, wird es bei mir nur noch verschwommen. Keine Ahnung, ob einfach meine Aufmerksamkeitsspanne zu gering ist oder ob ich die Folge immer nur zum Einschlafen gehört habe und bis dahin bin ich halt eben immer schon weggepennt. Die Auflösung ist jedenfalls für mich immer noch mal ein bisschen, ach so war das. Zwei Sprecher möchte ich hier hervorheben, die das Hörspiel auf jeden Fall aufwerten. Das sind Günther Fitzmann als Roswell P. Baker und Andreas von der Meden als Uhl. Wie du ja schon ausgeführt hast, ist die Kofferstory oberflächlich plausibel. Wenn man sich das Ganze mal genau anguckt, macht sie irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber das hatten wir in einigen Besprechungen auch schon, dass es auch nicht unbedingt bis in die letzte Schicht und in den letzten Winkel ausgearbeitet sein muss, wenn es einer oberflächlichen Prüfung standhält, und zwar nur von der Zielgruppe, dann ist das für ein Jugendhörspiel auf jeden Fall in Ordnung. Im Gesamtfazit kann ich sagen, die Weiße Schmugglerjacht ist mir nicht besonders im Gedächtnis geblieben, obwohl sie einige legendäre Sprüche hat, das Softeis und den 10-Liter-Säufer zum Beispiel. Aber ansonsten ist es für mich kein Highlight, es ist auch kein Totalausfall, sie ist gut. Ich würde sagen, sie kriegt von mir einen Daumen auf 10 Uhr. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.